Hallo, liebe Leute vom Radio. Mein Name ist Frieda Gronover, alias Sabine Gronover. Als Sabine Gronover schreibe ich Münsterland-Krimis für den KBV-Verlag. In denen geht es um den tierphobischen Kommissar Schmidt und seinen Assistenten Polizist Kemper, die beide immer wieder in Mordfälle mit Tierbeteiligung geraten. Als Frieda Gronover schreibe ich schöne Urlaubskrimis, die in Dänemark spielen. Für den Ullstein Verlag. Und heute möchte ich Ihnen Dänische Gier vorstellen. Das Buch ist im April diesen Jahres beim Ullstein Verlag erschienen und es ist der dritte Teil der Cozy-Krimi-Reihe um die Halbdänin Gitte Mason, die als Bestatterin im wunderschönen Ferienort Marielist in der dänischen Südsee arbeitet. Wir begeben uns nun zusammen mit Gitte und ihrem Chef Paul auf ein dänisches Richtfest. Während sie auf den Eingang zusteuerten, hörte Gitte ein paar Gäste laut lachen. Doch erst als Paul empört ausrief, »Ahne, jetzt gehst du aber zu weit«, sah sie die Überraschung, die der Gastgeber für sie bereithielt. Im Inneren des Rohbaus waren zwei Särge aufgestellt, in denen die Getränke standen. Ihr Holz war schon arg zerschrammt, vermutlich hatten sie schon häufiger für bizarre Scherze herhalten müssen. Paul schüttelte den Kopf und ließ sich von Ahne eine Flasche Bier geben. »Ein Richtfest soll Glück bringen und das Haus segnen. Ist es nicht ein schlechtes Omen, wenn du schon vor dem Einzug Särge im Haus hast?« konnte Gitte sich nicht verkneifen zu fragen. Ahne lachte und schüttelte den Kopf. »Nein, ganz im Gegenteil. Ich zeige dem Tod, wer hier der Herr im Hause ist. Mein Polier August hat die Särge aus den Lagerbeständen seines Onkels mitgebracht. Ist doch witzig und sehr praktisch. Gitte, was willst du trinken?« »Gerne einen Sekt.« Ahne schenkte ihr ein Glas Sekt ein, der eine wunderschöne goldene Farbe besaß. Dann blickte er in die Runde und hob den Arm. »So, ich denke, die meisten sind da und wir sollten nun dem Richtspruch zuhören.« Aus der Menge, die sich mittlerweile im Inneren des Hauses versammelt hatte, löste sich ein mittelgroßer Mann mit breiten Schultern und Beinen wie ein Bär. Er trug einen roten Bauhelm und hielt sein Schnapsglas empor. Offenbar war er der Polier. In seiner kleinen Rede dankte er dem Architekten und dem Bauherrn und er bat Gottes Segen für das Haus. Es wurde erneut ein kleines Lied angestimmt, das Gitte als Kind oft von ihrem dänischen Vater gehört hatte. Und dann kletterte der Mann überraschend flink auf das Dachgerüst, wo ein bunt geschmückter Richtbaum stand. Dort trank er in luftiger Höhe sein Schnapsglas leer. Er ließ seinen Blick schweifen, und Gitte bemerkte, wie er für einen kurzen Moment den Strandabschnitt hinter dem Haus fokussierte. Dann wandte er sich wieder dem Publikum zu. Doch irgendwie geriet er plötzlich aus dem Gleichgewicht und musste sich an einem Balken festhalten. Dabei entglitt ihm das Schnapsglas und fiel in die Tiefe. Unter den Gästen trat betretenes Schweigen ein, als das Glas auf einer zusammengefalteten Abdeckplane landete und dabei nicht zerbrach. Kein Sprung war zu sehen, am Rand fehlte kein einziger Splitter. »Das ist ein ganz schlechtes Omen«, erklärte Paul leise, als er Gittes erschrockene Miene bemerkte. »Er hätte das Glas herunterschmeißen müssen. Bei einem Richtfest muss es Scherben geben, sonst bringt es kein Glück.« Ahne räusperte sich kurz. »Ah, der Wurf gilt nicht, das war ein Versehen. Also lass es krachen, August.« Er griff nach dem Glas, das dem Polier abermals nach oben weitergereicht wurde. Verschämt grinste der Bauleiter und schmiss das Glas diesmal mit Wucht auf den Estrich, wo es nun in kleinste Scherben zersprang. Der Beifall hielt sich jedoch in Grenzen. Zwei Särge und ein missglückter Schicksalswurf, dachte Gitte, man sollte an diesem Tag besser nicht abergläubisch sein. Sie nippte an ihrem Sekt und schaute dem Polier zu, der nun vom Dach herunterkletterte, seinen Helm zur Seite legte und mit Ahne zusammen einen Aquavit trank. Auf seine wilde Art sah der Mann recht gut aus, stellte Gitte fest. Er hatte dunkle Augen, einen blonden Vollbart und dunkelblonde lange Haare, die er zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Mit seinen kräftigen Pranken konnte er einen Mann sicher mit einem Schlag vom Feld räumen. Nun trat jemand Drittes zu ihnen und Gitte beobachtete, wie der Polier eine Sekunde lang die Mundwinkel verzog. Beste Freunde trafen da nicht aufeinander. Arne jedoch begrüßte den Neuankömmling mit Handschlag und winkte Gitte zu sich. »Das hier ist mein Architekt, Louis Svensson. Er hat ein paar Semester in Deutschland studiert, in deiner alten Heimat.« »Das ist Gitte Mason, die Bestatterin der Insel.« Louis gab ihr die Hand und lächelte charmant. »Freut mich, dann hast du also diese Särge mitgebracht.« »Klar, wir vermieten unsere Särge an die Lebenden und verkaufen sie an die Toten.« Gitte lachte und erinnerte sich daran, dass Paul und sie im letzten Sommer einmal beim Einfangen eines Krokodils aus dem Zoo hatten mithelfen müssen und dabei einen Transportsarg benutzt hatten. »Das sind meine Särge«, stellte der Polier beinahe trotzig klar. Louis Svensson blickte den Mann kalt an. »Ja, das hätte ich mir denken können. Du bist heute wohl für das Unglück zuständig, was, August?« »Tu nicht so, als würdest du daran glauben.« »Das hier ist ein gut geplantes und gut gebautes Haus«, mischte Arne sich ein. »Also, kein Grund zur Sorge. Lasst uns heute feiern und morgen wieder über die Arbeit sprechen.« Arne wandte sich gemeinsam mit August ein paar Gästen zu, die gratulieren wollten, und Gitte fand sich plötzlich allein mit Louis wieder. Paul hatte sich schon zuvor beim Buffet verabschiedet. »Was gefällt dir daran, als Bestatterin zu arbeiten?«, brach der Architekt das kurze Schweigen. Er hatte ein markantes Kinn mit einem Grübchen wie Kirk Douglas und war deutlich größer als Gitte. Sein Haar trug er kurz geschnitten und um seine Nase sammelten sich zahlreiche Sommersprossen. »Meine Kunden quatschen mich nicht zu. Außerdem solltest du mich mal in meinem schwarzen Hosenanzug sehen. Der steht mir ausgezeichnet.« Gitte grinste ihn an und merkte, dass ihr der Sekt bereits leicht zu Kopf gestiegen war. Sie verbrachten einen schönen Abend miteinander. Zum Abschied hatte er Gitte einen zarten Kuss auf die Wange gegeben und war dann in Richtung der geparkten Autos verschwunden. Er wusste, wo sie arbeitete, mehr aber nicht. Gitte war gespannt, ob sie noch einmal von Louis hören würde. Obwohl ihr etwas schwindelig war, stieg sie auf ihr Fahrrad, um die etwa 5 Kilometer bis zum Ortskern zurückzulegen. Die kühle Luft kroch ihr die Beine hoch. Die Schafskälte hatte zugeschlagen und würde hoffentlich dafür sorgen, dass sie mit einem klaren Kopf zu Hause ankam. Im Schein ihres schwachen Fahrradlichts war der Straßenrand nur zu erahnen. Sie war die Hauptstraße gerade ein paar hundert Meter hinuntergefahren, als ihr Vorderofen mit einem Rums gegen ein Hindernis stieß und sie selbst mitsamt ihres Fahrrades zur Seite ins Gestrüpp fiel. Sie spürte dabei, wie ihr ein Ast die Wange aufritzte, während sie sich am Lenkrad heftig die Rippen prellte. Schwer atmend lag sie auf dem feuchten Boden. Ihr Puls raste und alles tat weh. Weit und breit war kein Auto zu sehen und eine Straßenlaterne gab es auch nirgends. Mühsam befreite sie sich von ihrem Fahrrad und rappelte sich hoch. Ihre Rippen schmerzten, auch wenn sie durch den dicken Wintermantel einigermaßen geschützt gewesen waren. Als sie ihr Fahrrad zurück auf die Straße schob und dabei trotz der Dunkelheit ausmachen konnte, was ihren Sturz verursacht hatte, ließ sie es gleich wieder achtlos zu Boden fallen. Der Schreck fuhr ihr durch die Glieder. Vor ihr am Straßenrand lag ein Mensch. War es ein Spaziergänger, den sie übersehen und angefahren hatte? Nein, die Person musste schon zuvor dort gelegen und sie zu Fall gebracht haben. Wäre sie nüchterner gewesen und weniger verträumt durch die Gegend gefahren, hätte sie das große Hindernis durchaus erkennen können. Die Person lag quer auf dem Grasbett neben der Fahrbahn. Wer weiß, wie viele Autofahrer sonst bereits über den Körper gefahren wären. Mit fahrigen Händen schaltete Gitte die Taschenlampenfunktion ihres Handys ein und leuchtete die Person an. Es war ein kräftiger Mann, so viel erkannte sie gleich. Das Gesicht war abgewandt, doch Gitte sah, dass die Haare zu einem kleinen Zopf zusammengebunden waren. Sie kniete sich zu ihm und fühlte am Hals nach dem Puls, konnte aber nicht sofort einen finden. Immerhin fühlte sich die Haut noch warm an. »Der Mann ist wahrscheinlich angefahren oder überfahren worden«, berichtete sie atemlos, als sie im nächsten Moment die Polizei anrief. »Ich kann nicht genau sagen, ob er noch lebt oder wie schwer die Verletzungen sind. Licht habe ich hier nur an meinem Handy, also beeilt euch bitte. Mein Name ist Gitte Mason.« Als sie auflegte und sich den leblosen Körper genauer ansah, wusste sie, was sie so erschreckt hatte. Sie kannte den Mann. Vor ihr lag Arnes Polier August. An seinen Nachnamen konnte sie sich nicht mehr erinnern. Sie ließ ihr Handylicht langsam über sein Gesicht wandern und fuhr entsetzt zurück. Sein Blick war starr. Jetzt wäre sicher auch jeder rational denkende Gast der Party überzeugt davon, dass mit dem nicht zerbrochenen Glas bei dem Richtspruch Unglück über den Bau gekommen war. Und was für eines. Der Mann war tot. Sie müsste jetzt eigentlich Ole anrufen. Er würde als ermittelnder Kommissar sowieso davon erfahren. Aber der letzte Streit und das lange Schweigen seither ließen sie zögern. Und sie war gerade nicht bereit, über ihren Schatten zu springen. Also harrte sie aus, bis nach knapp 5 Minuten schon das Martinshorn der Polizei ertönte. Sie hatte ihr Fahrrad mittlerweile als sichtbaren Schutz vor den leblosen Körper gestellt. Erleichtert schwenkte sie ihr leuchtendes Handy den Polizisten entgegen. Es waren gleich 2 Fahrzeuge, die sich nun auf der Straße in beide Richtungen mit Warnblinklicht aufstellten. Schneller als sie hier rufen konnte, eilte mit langen Schritten Ole Ansgard auf sie zu. Sie kannte viele Variationen seines mürrischen Gesichtsausdrucks, doch so verstimmt und gleichzeitig besorgt hatte sie ihn noch nicht gesehen. Er packte sie bei den Schultern und suchte ihren Körper mit hektischen Blicken ab. Sehen konnte er bei den spärlichen Lichtverhältnissen sicher nicht viel. »Oh Gott sei Dank, es geht dir gut. Bist du verletzt? Ich habe nur etwas von einer leblosen Person am Straßenrand und an deinen Namen gehört.« Er blickte ihr forschend ins Gesicht. »Du blutest! Schnell, ich brauche Licht!« rief er den beiden anderen Beamten zu. Einer trug eine große Baustellenleuchte und stellte sie neben Gitter auf. Erst jetzt fiel auch Licht auf die Person am Boden. »Mir geht es einigermaßen. Ich bin gegen den Mann hier gefahren und dann mit dem Fahrrad gestürzt,« beruhigte Gitte ihn. »Ich bin nicht das Opfer. Ich habe nur die Meldung gemacht.« Der Lärm einer weiteren Sirene schnitt ihr das Wort ab. Der Krankenwagen erschien und 2 Sanitäter sprangen sogleich heraus. Oles Haltung änderte sich augenblicklich und er fragte scharf, »Hast du etwa jemanden mit dem Fahrrad angefahren?« »Nein, also ja schon, aber er lag bereits da«, stammelte Gitte. Einer der Sanitäter beugte sich jetzt über den Mann und prüfte die Vitalzeichen. Seine schnellen Bewegungen erschlafften und er schüttelte den Kopf. »Wir kommen zu spät. Der Mann ist tot.« Ole runzelte die Stirn. »Wie lange schon?« Der Sanitäter erhob sich und schüttelte empört den Kopf. »Das kann ich dir unmöglich sagen. Das wird die Gerichtsmedizin klären. Am besten, ihr ruft einen Bestatter, der ihn dorthin bringt.« Gitte fühlte sich beklommen. Sie war mit diesem Mann auf dem Richtfest gewesen und nun lag er tot vor ihrem Fahrrad auf der Erde. »Eine Bestatterin haben wir schon hier«, knurrte Ole. Ja, das war ein Auszug aus Dänische Gier, der Roman, der im April diesen Jahres beim Ullstein Verlag erschienen ist. Die Vorgänger heißen »Ein dänisches Verbrechen« und »Dänische Schuld«. Und wenn Sie mehr über mich und meine Bücher wissen möchten, besuchen Sie gerne meine Homepage auf www.sabinegronnewer.de. Ich wünsche auch im neuen Jahr immer ein gutes Buch zur Hand und bleiben Sie gesund.